Ja, ein Arzt besuchte seine Patienten in einem Seniorenheim und in diesem Seniorenheim waren natürlich viele Bewohner. Einer fiel diesem Arzt besonders auf, ein älterer Herr, der irgendwie anders drauf war wie die anderen Bewohner. Der war irgendwie gelassener, strahlte mir einfach etwas aus. Und eines Tages, als er ihn besuchte, zum Krankenbesuch, fragte er diesen älteren Herrn nach dem Geheimnis seiner Ausstrahlung. Und dann sagte dieser ältere Herr: Wissen Sie, Herr Doktor, ich nehme jeden Tag 2 Pillen. Der Doktor war ein wenig überrascht, denn er konnte sich eigentlich nicht daran erinnern, dass er ihm irgendwelche Pillen, vor allem 2, regelmäßig verschrieb oder verschrieben hat. Ja, welche Pillen denn? Ja, Herr Doktor, das sind ja ganz besondere Pillen. Wissen Sie, morgens bevor ich aufstehe, nehme ich die Pille der Dankbarkeit. Und abends bevor ich einschlafe, nehme ich noch eine 2. Pille, nämlich der Zufriedenheit. Und die haben mir bis jetzt einen guten Dienst erwiesen. Der Arzt lächelte und sagte: Das glaube ich wohl, ich werde sie an meine anderen Patienten wärmstens weiterempfehlen. Das ist eine interessante Geschichte und wir würden sagen, ja, das hört sich gut an, aber was ist, wenn das Leben einen eben nicht immer so zumindest begegnet, wie man sich das vielleicht wünscht? Wenn eben man nicht auf den Höhenwegen ist, wie soll da Zufriedenheit sein, beziehungsweise Dankbarkeit? Dankbarkeit schön und gut, aber was ist, wenn es eher schief läuft und eben alles bergab geht, wie im Fall von unserer Naomi? Ich denke, viele von euch kennen diese Geschichte, einer der interessantesten Geschichten, die in der Bibel stehen. Ein ganzes Buch ist dieser sehr interessanten Geschichte gewidmet. Das Ganze spielt sich in der Richterzeit ab, eine Zeit, die alles andere als toll und schön war, wo es eigentlich nur drunter und drüber ging, wo es Gerichte gab, weil das Volk Israel ein Leben führte, das alles andere als toll war. Und deswegen kamen auch immer wieder fremde Feinde in das Land oder Gott schickte auch Hungersnöte. Das war der Grund auch dafür, dass eine Familie aus Bethlehem, aus dem Haus des Brotes, dieses Haus des Brotes, anscheinend gab es da viel Weizen und viel Brot, das war die Grundnahrungsmittel der damaligen Zeit, dass eine Familie das Haus des Brotes verlassen musste, Bethlehem, und in eine Fremde ziehen musste, weil sie sonst verhungert wären. Ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der Mann hieß Elimelech und die Frau Naomi oder Noomi. Auf jeden Fall, da war noch scheinbar alles gut. Wir mussten zwar das Land verlassen, das war schon nicht gerade toll und super, aber sie hatten sich ja wenigstens als Familie. Und das war damals im Alten Orient und natürlich auch heute sehr wichtig und entscheidend. Und dann ging es eigentlich dann bergauf. Die beiden Söhne bekamen auch Familie, beziehungsweise heirateten 2 Frauen aus Moab, aber dann begann sozusagen das Drama nach Hungersnot, nach Verlust der Heimat, verlor Naomi als drittes ihren Mann und wenige Zeit später sogar die beiden Söhne. Und dann steht sie da, ohne Mann, ohne Söhne, in einem fremden Land, ohne Schutz, ohne Sicherheit, damals gab es keine Rentenversicherung, Krankenversicherung, schon gar nicht. In einem fremden Land, in einer fremden Kultur, ganz allein scheinbar da. Und wenn man dann sich durchliest, wie sie darauf reagiert, sie ist nämlich total verzweifelt. Sie sagt zu ihren Schwiegertöchtern, die mit ihnen nach Hause gehen wollen, denn Naomi sagt, ich halte es hier in diesem fremden Ort nicht mehr aus. Dieser Ort hat mir alles genommen, hat mir meinen Mann und meine 2 Söhne genommen. Ich will hier nur noch weg. Sie hat auch mittlerweile mitbekommen, dass die Hungersnot zu Ende war und sie wollte zurück in ihre Heimat. Nachvollziehbar. Also sie hat jetzt nicht nur einen Hass auf Moab, vermeintlich ihren Mann weggenommen haben, sondern sie hat auch einen Hals auf Gott, der scheinbar verantwortlich war für dieses Elend, was sie erleiden musste. Es wird an einigen Stellen, gerade in Kapitel 1, dann beschrieben, wo sie dann auch zu ihren Schwiegertöchtern sagt, haltet Abstand von mir, ich kann euch nichts bieten. Wie soll ich jetzt noch irgendwie einen Mann finden, mit dem ich ein Kind habe, in meinem Alter? So, wollt ihr dann so lange warten, bis dann dieses Kind groß ist, das euch dann heiraten kann? Also ich habe euch nichts zu bieten. Im Gegenteil, Vers 13 am Ende, haltet Abstand von mir, bleibt hier, ich ziehe zurück und ihr bleibt hier, denn wenn ihr in meiner Gegenwart seid, dann wird es euch noch schlimmer ergehen, denn weil ihr mit mir zusammen seid, habt ihr schon euren Mann verloren und vielleicht passiert euch dann noch Schlimmeres. Denn, und jetzt kommt's, warum sozusagen sie kein Glückskind ist, sondern letztlich eine Pechsträhne hat. Das ist nicht der Zufall oder irgendwie, dass sie schlechte Gene hat, sondern es gibt einen bestimmten Grund für die Pechsträhne. Vers 13, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Also bitteres Leid ist mir geschehen worden und die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Also, sag jetzt mal ein bisschen salopp gesprochen im Blatt, Gott hat mich auf dem Kicker. Ich bin sozusagen in seiner Schussbahn. Kennt ihr vielleicht diesen schönen Vers aus Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich. Wörtlich heißt das eigentlich umlagern, also wie ein fremdes, feindliches Heer, der eine Stadt belagert. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses Wortes. Und so fühlt sich Naomi belagert, umringt, nicht von der Güte Gottes, sondern von dem Zorn, von dem Elend, von dem Unglück Gottes. Und als sie und die eine Schwiegertochter, die eine gibt dann auf und geht wieder zurück, die andere Ruth, die auch die Namensgeberin dieses Buches ist, die geht mit ihr zurück in die Heimat von Naomi. Und man kann sich das vorstellen, was das für ein Ereignis war, als sie dann in Bethlehem dann auftauchten, nach Jahren, Jahrzehnten. Die totgeglaubte Naomi kommt mit einer fremden Frau zurück, das war Gesprächsthema, und die Frauen rufen ganz begeistert bzw. überrascht. Vers 19 am Ende, ist das nicht Naomi? Das ist interessant, was sie dann sagt, die Naomi, wie sie auf ihren Namen reagiert. Ich weiß nicht, welche Bedeutung euer Name hat, wie ihr auf das Nennen eures Namens reagiert. Vielleicht ärgert euch, weil es sich nicht gut anhört. Zumindest Naomi ist in der Situation alles andere begeistert darüber, was sie hört oder was in ihrem Herzen, im Inneren anklingt, als sie ihren Namen hört. Sie aber sagte zu ihm, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich ausgegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? Auch hier wird deutlich, der Herr ist gegen mich. Und eine Sache erkennt sie, was auch etwas ist, was sich letztlich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Gott ist nicht nur verantwortlich für die guten Dinge in unserem Leben, sondern er ist für alles in unserem Leben verantwortlich. Warum? Weil er der El Shaddai ist, der allmächtige Gott. Und deswegen hat er nicht nur das Sagen in den Bereichen, die uns gefallen, sondern auch das Sagen in den Lebensabschnitten, die uns nicht gefallen. Und hat nicht nur das Sagen hier im Gottesdienst in Kreuzhall, wo wir als Christen zusammen sind, sondern an jedem Ort auf dieser Welt. Das sagt ja auch Psalm 139. Egal, wo ich hinfliehe, da bist du da. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Im Gegensatz zu den Göttern der damaligen Zeit, die nur für bestimmte Bereiche, zum Beispiel für Fruchtbarkeit oder für bestimmte Orte, nämlich für ihr Volk zum Beispiel, zuständig waren. Also sozusagen Art Lokalgötter waren, war der Gott, an den Naomi glaubte, dem sie vertraute und in dem sie eine Beziehung hatte, der Gott, der Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erde, der überall das Sagen hat. Und deswegen ist das schon eine wahre Aussage. Das sagt uns Gottes Wort. Auch das Buch Amos macht das deutlich. Gibt es ein Unglück in dieser Stadt, was der Herr nicht tut? Wir denken ja, Gott ist für das Gute zuständig. Und wenn irgendwas Böses in unserem Leben kommt, ja, wo ist denn dann Gott? Gott hat ja gefälligst, alles gut zu machen und alles passend zu machen. Aber Naomi kennt und er kennt, das, was ihr widerfährt, das, ist etwas, wo Gott auch seine Finger im Spiel hat. Wo Gott zumindest derjenige ist, der souverän das auch in der Hand hat. Und sie erkennt letztlich, und das macht auch diese Verse 20 bis 21 deutlich, dass letztlich sie gegen diesen Gott auch gar nichts ausrichten kann. Denn er ist allmächtig. Er hat überall und zu jeder Zeit das Sagen. Und was kann sie schon gegen einen allmächtigen Gott tun? Ist Widerstand zwecklos. Die Wirkung ist aber jetzt nicht, dass sie sich diesem Gott anvertraut, sondern sie ist gegenüber diesem Gott verbittert. Sie badet sich in Selbstmitleid. Sie ist zornig auf ihn. Sie rebelliert gegen ihn. Verständlich angesichts dessen, was sie erlitten hat. Und vielleicht ist das auch irgendwie deine Geschichte. Ich finde gerade die alttestamentlichen Erzähltexte so wichtig, auch für unser persönliches Leben, weil sie, auch wenn die Zeit völlig anders war damals, doch Dinge beschreiben, die auch wir in unserer Zeit, auch wenn sie äußerlich völlig anders aussieht, doch Dinge werden beschrieben, die auch wir erleben. Auch du hast vielleicht den Eindruck zur Zeit, dass Gott dich auf dem Kicker hat, weil er dir den Mann genommen hat, das Kind, die Arbeit, dir den Traum genommen hat von einem Leben, vielleicht mit Frau und Kinder, und es läuft irgendwie nicht. Das, was du auf dem Herzen hattest an Wünschen, von denen ist scheinbar nichts wahrgenommen. Von einem glücklichen, guten Leben. Und du sitzt in Moab, in deinem Land und denkst, ich will eigentlich nur hier weg. Der Herr hat mir alles genommen, beziehungsweise nichts gegeben. Von daher kennst du dieses Gefühl, was hier auch durch diese Worte von Naomi durchscheint, diese Bitterkeit. Deswegen passt der neue Name, den sie sich ja gerne geben will, ja auch so gut, Mara. Naomi bedeutet Wonne, Lieblichkeit. Als sie ihren Namen hört, dann denkt sie, ja, Wonne, lieblich, was ist denn an meinem Leben wonnemäßig lieblich? Das denkst du vielleicht auch. Da ist nichts Liebliches dran an meinem Leben. Und du denkst auch vielleicht, genau das, was hier Naomi sagt, ja, Mara, das passt doch viel besser. Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß, Mara, das gab es doch schon mal. Das ist nämlich auch nicht ein Name für eine Person, wie sie Naomi gerne sein wollte, ich will Mara heißen, sondern für einen Ort, wo das Volk Israel in der Wüste ja auch verbittert war gegenüber Gott, weil Gott ihnen nicht das gab, was sie vermeintlich brauchten und benötigen, nämlich Wasser in der Wüste. Und dann hatten sie Wasser, aber das schmeckte zum Kotzen im wahrsten Sinn des Wortes, weil es total bitter und salzig war. Nicht zu genießen. Und ihr Herz wurde verbittert gegenüber Gott. Und sie klagten und jammerten Mose und Gott gegenüber. Wie kannst du uns das zumuten? Und Gott nannte diesen Ort Mara. Bitterkeit. Das Wasser, aber vor allem das Herz des Volkes war bitter. Wie das Herz von Naomi auch. Vielleicht dein Herz auch. Was hilft in solchen Situationen? Wenn wir das Buch Ruth weiterlesen, dann merken wir, dass mit diesem Satz eigentlich der negative Tiefpunkt erreicht ist. Ab jetzt geht es eigentlich aufwärts. Mit Kapitel 2 tritt nämlich eine dritte Person in die Geschichte ein. Die zwei Hauptpersonen, Naomi haben wir schon gesehen, und dann natürlich Ruth, die Schwiegertochter, die bis jetzt noch nicht so aufgefallen ist. Aber das ändert sich ab Kapitel 2. Und hinzu kommt eine weitere Person, die für die Zukunft von Ruth, aber auch vor allem von Naomi, eine große Rolle spielt. In so einer Situation, wie die beiden waren, sie waren beide verwitwet, war das natürlich nicht nur seelisch, schrecklich und schlimm, sondern ich habe es ja eben schon angedeutet, für zwei Witwen, die keinen Sohn hatten, also letztlich keine Familie, war das existenzgefährdend. Wie gesagt, es gab damals keine Rente, es gab keine Sozialhilfe. Das, was einen unterstützte, wenn man zum Beispiel Witwe war oder Waise, war die Familie. Aber Familie hatten sie nicht. Beziehungsweise keine Männer, die für Essen und Trinken sorgten. Nun, es gab zwar die Möglichkeit, was anzubauen, aber als sie nach Bethlehem kamen, das war Erntezeit, ungefähr jetzt auch in der Zeit, wie wir uns befinden, September, Oktober, da wurde geerntet. Und es war natürlich klar, wenn man im Frühjahr nichts gesät hat, dann konnte man natürlich im Herbst auch nichts ernten. Naomi hatte noch einen Besitz, sie hatte Felder von ihrem Mann, das stand ihm auch zu, auch nach Jahren, aber sie hatten natürlich nichts im Frühjahr gesät, also konnte sie auch nichts ernten. Das bedeutete für sie in dieser Situation, sie würde des Hungers sterben, wenn nicht Gott an dieser Stelle was eingerichtet hatte für solche Fälle wie Naomi und Ruth, nämlich, dass man Nachlese treiben sollte. Das heißt, die Bauern, die ernteten, sollten keine Nachlese, sondern nur einfach grob alles ernten, und was sozusagen bei der Ernte und beim Einsammeln liegen geblieben ist, das sollte man jetzt nicht beim zweiten Mal sozusagen mit dem Krämer drüber gehen, sondern das soll man einfach liegen lassen. Das heißt, für die Armen, die eben keinen Besitz hatten, die eben sonst des Hungers sterben mussten, für die war das dann vorhanden. Und genau das machte die Ruth jetzt hier auch. Es war eine Erntezeit und sie ging, und das ist interessant, Vers 3, da ging sie, die Ruth, hin und kam, las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und jetzt kommt ein interessanter Satz, Vers 3, und sie traf zufällig das Feldstück des Boas. Und jetzt kommt's, das ist ein ganz wichtiger Nebensatz, der scheinbar unwichtig ist, der aus der Sippe Elimelechs war. Elimelech war der Mann von Naomi, also aus der Familie. Wir merken hier auch im Positiven, wie eben schon im Negativen, dass Gott überall seine Finger im Spiel hat. Naomi sagt, was mir widerfahren ist, ist nicht zufällig passiert, sondern Gott, der Allmächtige, hat das in der Hand. Ja, das finde ich nicht toll, das macht mich letztlich bitter. Aber jetzt sehen wir auf der anderen Seite das, was auf den ersten Blick Zufall ist, dass sie zufällig auf dem Feld treffen. Die Ruth wusste das nicht, dass es eben ein Familienangehörige von der Naomi, ihrer Schwiegermutter, ist. Aber auch hier sieht man, das ist kein Zufall, sondern da hat Gott, der El Shaddai, der Allmächtige, seine Finger im Spiel. Ruth ist sehr fleißig Und offensichtlich hat sich an die Geschichte von dieser fremden Frau auch schon rumgesprochen, denn Boas weiß, um welche Frau es sich handelte, dass diese Frau ihre Heimat, ihre Familie, eigene Familie verlassen hat und mit ihrer Schwiegermutter in ein fremdes Land, in eine fremde Religion und Kultur weggezogen ist. Das heißt, dieser Boas hat eine hohe Achtung vor dieser Frau, auch vor ihrem Fleiß, und sorgt dafür, dass sie wirklich am Abend ganz, ganz viel eingesammelt hat. Dann nach Hause kommt mit viel Gut und ganz begeistert ist, was sie erreicht hat. Und als sie dann erzählt, auf welchem Feld sie die Nachlese gemacht hat, da ist die Mutter auch ganz begeistert. Vers 19, Kapitel 2, da sagte die Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen? Wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei der, der dich beachtet hat. Und dann berichtet sie, die Schwiegertochter, die Ruth, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Und jetzt kommt die entscheidende Wende. Ein gewisser Höhepunkt. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er vor dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und Naomi sagte zu ihr: Der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer unserer Löser. Der Begriff des Löser spielt im Buch Ruth eine große Rolle. Hintergrund ist eben, dass Gott nicht nur dafür gesorgt hat, dass arme, verwitwete, zum Beispiel Menschen dann Nachlese machen konnten, also dadurch versorgt wurden. Das war das eine, was Gott sozusagen im Gesetz eingerichtet hat. Aber das zweite war eben noch viel wichtiger, dass dann Menschen, die zum Beispiel ihren Ehepartner und damit auch ihren Versorger verloren, dann Unterstützung bekam aus der Familie. Zunächst mal aus der direkten Familie, also nehmen wir an, der verstorbene Mann, der hat noch 4 Brüder, dann war der nächste Bruder verantwortlich, die Witwe zu heiraten. Warum? Damit dann diese Witwe versorgt wurde und nicht des Hungers sterben musste. Und natürlich die Familie, auch des verstorbenen Bruders, weitergeführt wurde. Das ist der Hintergrund. Er ist ein Löser, der diese Person, diese Witwe, dann erlöst, ihr hilft. Muss an dieser Stelle ein bisschen abkürzen, kommen direkt in Kapitel 4 an. Kapitel 3 beschreibt, wie dann dieser Boas und die Ruth sozusagen zusammenkommen und dann auch deutlich wird, dass der Boas bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen, die jetzt nicht gerade attraktiv war. Löser zu sein war kein attraktives Amt. Warum? Ich habe es ja schon eben angedeutet. Man musste jetzt nicht nur die Witwe versorgen, sondern man trat an die Stelle des Verstorbenen. Das bedeutet dann das gemeinsame zukünftige Kind des neuen Mannes mit der Witwe, war dann nicht das Kind des neuen Mannes, sondern das Kind letztlich des verstorbenen Mannes. Das heißt, mein eigener Name, meine eigene Zukunft, die Ahnenreihe, die war damit beendet. Man sorgte letztlich nicht für sich, sondern letztlich für den verstorbenen Bruder, Schwager oder sonst jemand. Deswegen wollte jemand, der eigentlich näher verwandt war mit Naomi, letztlich diesen Job nicht übernehmen. Es gab auch attraktive Seiten an einen Löser, denn man übernahm auch den Besitz des verstorbenen Mannes, hier in dem Fall der Besitz an Grund und Boden. Das wollte der nahe Verwandte von Naomi gerne übernehmen, den Besitz in Anspruch nehmen. Aber die negativen Konsequenzen, die wollte er nicht. Also lehnte er das ab, obwohl er es hätte eigentlich vom Gesetz tun müssen. Und Boas hätte sich eigentlich letztlich auch zurückziehen können und sagen, der ist näher, der steht in der Verantwortung, ich aber nicht. Macht er aber nicht. sondern er übernahm die Verantwortung, obwohl es eigentlich nicht machen müsste und obwohl er noch mehr zu verlieren hatte, denn Boas war ein reicher Bauer. Er hatte viel aufzugeben, aber er war bereit, dies zu tun und heiratete dann die Ruth, die Schwiegertochter von Naomi. Und dann kommt es zum emotionalen Höhepunkt, zum Happy End, ab Vers 13, Kapitel 4. Ich komme ja aus Daden, da nannte man so eine Veranstaltung, die hier beschrieben wird, nämlich dass die Nachbarn sozusagen in das Haus kommen, um das Kind sozusagen zu begutachten, den Look, ich weiß nicht, wie das hier bei, hier heißt es auch so, ist interessant, also von daher kennt ihr das, man geht auf den Look, also um sich ja, das kleine Kind des Nachbarn oder Nachbarin anzuschauen. So, und bei so einer Gelegenheit, ja, passiert das, denn die heiraten nämlich nicht nur Boas und Ruth, sondern Gott schenkt auch Schwangerschaft, Vers 13. Und das sagen die Frauen eben zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen, sein Name werde gerühmt in Israel, und der wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Was für ein Happy End. Also besseres Happy End gibt es doch nicht. Was für eine tolle Geschichte. Hier in diesem Kapitel 4 hat sich alles geändert. Kapitel 1, Trauer, Verlust, Gott ist gegen mich. Und jetzt ist alles anders. Als sie zurückkommt, sagt sie zu den Frauen, tja, mein Leben, meine Zukunft ist zu Ende. Ich kann nicht mehr schwanger sein. Das sagt sie auch zu den Schwiegertöchtern. Zukunft ist aus und jetzt ist Schwangerschaft da, ist ein Kind da, das sie in den Händen hält. Die Zukunft hat sie sozusagen in den Händen. So, sie sagt, Naomi passt nicht zu mir. Ja, mein Leben kann man eigentlich nur als bitter bezeichnen. Jetzt hat sie einen Löser, einen Erquicker ihrer Seele in den Händen. Was für eine Veränderung und auch wo sie sagt, ich bin voll weggegangen hier und jetzt komme ich mit leeren Händen zurück und jetzt hat sie einen Versorger in ihrem Alter. Was für eine Wende. Gott schenkt Gutes und Gnade. Eine tolle Geschichte, so schön, um wahr zu sein. Vor allem jetzt wirst du dich fragen, vor allem für meine Situation. Du bist auch alt wie Naomi. Und du denkst, ja, ich freue mich für die Naomi, dass sie erlebt hat, dass Boas in ihr Leben getreten ist. Aber ich habe keinen Mann gefunden, habe keine Kinder bekommen und die Kinder, die ich habe, sind weit weg, die kümmern sich nicht um mich. Ich habe keinen Versorger für mein Alter. Schön für unsere Naomi, aber ja. Meine Geschichte ist es zumindest nicht. Kapitel 1, das passt gut zu mir. Dieses bittere Leid, das ist genau meine Situation. Aber bei mir gab es keine Wende, kein Kapitel 2 und vor allem kein Happy End, Kapitel 4. Nun, schauen wir uns doch mal das an, was in Vers 14 und 15 steht, ja, mal ein bisschen genauer an. Nehmen wir mal an, es gibt, wir haben uns ja sehr fixiert, dass das Glück und die Wende ja eine Person hat, nämlich die Person Boas. Und natürlich in der Konsequenz auch diesen kleinen Jungen, der Obed heißt. So, nehmen wir mal an, all das wäre nicht geschehen. Es wäre kein Boas in das Leben von unserer Naomi getreten und Ruth und es gäbe auch kein Kind, das sie in Händen hält. Und schauen wir uns dann nochmal diesen Lobpreis Gottes an, also Gott gegenüber an. Es geht ja darum, Kapitel 1 beschreibt, das hat Gott gegen mich getan, das Gott hat Gott mir angetan. Jetzt in Kapitel 4, deswegen ist es sozusagen Rahmen, jetzt in Kapitel 4 geht es darum, was Gott mir Gutes getan hat. Und wenn wir uns das mal genau anschauen und dann überlegen, ja, wenn es jetzt den Ruth und den Boas nicht gegeben hätte, Entschuldigung, den Boas und den Obed nicht gegeben hätte, hätten dann die Frauen keinen Grund zum Danken und zum Loben gehabt, Gott zu danken. Nun, schauen wir uns das genau an. Gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Ja, das ist Boas. Das hätten sie nicht beten können. Gehen wir weiter. Sein Name werde gerühmt in Israel. Er wird dir ein Erquicker, also er, Boas, trifft also auch auf Boas zu. Wenn es die nicht gegeben hätte, gäbe es jetzt auch keinen Grund zum Danken. Er wird dir ein Erquicker der Seele sein, ein Versorger deines Alters. Aber jetzt als drittes, was kommt dann als Höhepunkt? Denn deine Schwiegertochter, die dich lieb hat, hat ihn geboren. Jetzt kommt's, das ist der Höhepunkt des Lobpreises. Sie, die dir mehr wert ist als nicht nur ein Sohn, nicht nur zwei Söhne, sie hatten ja zwei Söhne, sondern mehr wert ist als sieben Söhne. Das ist interessant, nicht wahr? Nehmen wir nochmal diese Situation, als Naomi mit dieser fremden Frau in Bethlehem erscheint. Und schauen wir uns an, wie Naomi dann ihre Situation da in dieser Situation betrachtet. Sie sagt, voll bin ich hier weggegangen. Konkret drei Personen. Mann und zwei Söhne. Und was sagt sie? Leer bin ich zurückgekommen. Null. 3:0. Wenn man das miteinander vergleicht, kann man natürlich sagen, ja, dieses Land hat mir alles genommen, Gott ist gegen mich, ich habe jetzt nichts mehr in den Händen. Voll, 3, leer, 0. Das ist die Rechnung von Naomi. Was ist die Rechnung, nehmen wir das mal ernst, was hier in Vers 15 steht, was ist die Rechnung von den Frauen dort in Bethlehem? Diese Ruth, wo war sie denn, als Naomi das sagt? Ich bin voll weggegangen und leer bin ich zurückgegangen. Wo stand denn da die Lot? Neben ihr. Also sie sagt, ich habe nichts, habe gar nichts in den Händen. Nichts, null, nothing. Aber diese Frauen erkennen, und das erkennt ja auch Boas, Kapitel 2, könnt ihr mal lesen, erkennt, was für eine Perle, was für ein hohes Gut diese Frau ist. Und das erkennen diese Frauen dort in Bethlehem auch. Sie ist mehr wert als sieben Söhne. Nehmen wir das sieben. Was sagt sie? Was sagen sie? Klar, mit drei Leuten ist sie weggegangen. Die drei bleibt auf der einen Seite. Aber sieben stehen auf der anderen Seite. Sie hat letztlich aus der Sicht dieser Frauen, als sie zurückkommt, mehr als sie weggegangen ist. 3:7. Merken wir? Man kann eine Situation völlig unterschiedlich beurteilen. Wie kommt das? Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht. Was seht ihr in meiner Hand? Wie bitte? Leeres Blatt, weißes Blatt. Wer ein bisschen genauer gut hat, einen Punkt, wohl. Was ist es? Ist es weiß? Habe ich ein weißes Blatt in meiner Hand? Oder sieht man da einen Punkt? Beides ist natürlich richtig. Aber die Frage ist, worauf ich meinen Fokus lege. In einer Situation, in der sich Naomi befindet, hat sie nur Augen für den schwarzen bzw. blauen Punkt. Für den Verlust, für das Leid, ja, für den Verlust von Heimat, Verlust des Sohnes oder der Söhne, Verlust des Ehepartners. Sie hat nur Blick für die schwarzen Punkte. Und dabei übersieht sie völlig, dass neben ihr ein Gut steckt, das man nicht mit Gold und Silber erkaufen kann. Eine Schwiegertochter, die zu einem sagt, das steht auch in Kapitel 1, egal was du machst, ich werde mich nicht von dir trennen. Das Einzige, was mich und dich trennt, wird der Tod sein. Wie ein Ehepartner. Bis dass der Tod uns scheidet. Die bereit ist, alles zu verlassen. Kultur, Religion, ihre Heimat, ihre Familie, das, was ihr Sicherheit gibt, um sich um die Schwiegermutter zu kümmern. Ist doch echt der Hammer. Hatte sie aber den Blick dafür? Nein, ihr Blick war getrübt, war fokussiert auf die schwarzen Punkte in ihrem Leben. Deswegen sah sie ihre Schwiegertochter gar nicht. Merken wir, und das ist ein wichtiger Punkt auch für unser Leben. Wenn wir für uns persönlich den Eindruck haben, ja, Dankbarkeit ist abhängig von unseren Umständen, dann werden wir nie ins Danken kommen. Aber wir sehen gerade an dem Ende unseres Textes, dass man ja eigentlich zu jeder Zeit, zu allen Zeiten Gott danken kann. Es gibt einen wunderbaren Vers, der ist mir wichtig geworden in letzter Zeit, der das zum Ausdruck bringt. Gelobt sei der Herr täglich. Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Der Schlüssel zu einem zufriedenen Leben ist Dankbarkeit. Und der Schlüssel für ein verbittertes Leben, für ein unzufriedenes Leben, ist Undankbarkeit. Wenn ihr euer Leben durchgeht und die Menschen, denen ihr in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren begegnet seid, wenn ihr die mal vor eurem geistigen Auge habt und euch überlegt, war das eine zufriedene oder eine unzufriedene Person, dann kann ich das persönlich aus meinen zugegebenermaßen noch wenigen Jahrzehnten im Vergleich zu manchen anderen von euch, kann ich so sagen, die zufriedensten Menschen, denen ich begegnet bin in meinen 54 Jahren, waren durchweg dankbare Persönlichkeiten. Zum Beispiel eine Frau Baudach in meiner Nachbarschaft, die ich habe besucht, immer wieder, die hatte niemanden, keine Familie, nothing, gar nichts. Sie hätte sich viel sorgen und klagen können über ihre Zukunft, aber ich habe sie nie in ihrem, wenn ich sie besucht habe, klagen hören. Sie war voller Dankbarkeit, was Gott ihr Gutes tat, was Gott ihr schenkte. Und Gott hat Gnade geschenkt, sie hatte ja niemanden. Sie hat nicht lange leiden müssen und auch musste auch nicht lange gepflegt werden. Gott hat sich um sie gekümmert. Und sie ist eine Person, die man gerne besuchte. Sie hat auch viele Kontakte in der Nachbarschaft, weil sie diese Gelassenheit und Zufriedenheit ausstrahlt, die, und das ist der Schlüssel für ein zufriedenes, gelassenes Leben, die aus der Dankbarkeit herauskommt. Deswegen ist der wichtigste Satz in Psalm 68, Vers 20 nicht, Gott legt uns eine Last auf, aber hilft uns auch, sondern der erste Satz, gelobt sei der Herr täglich. Unabhängig, ob es mir gut geht, ob die Umstände passend sind, sondern ich lobe den Herrn täglich. Ich schaue darauf, was der Herr mir Gutes tut. Und ich lasse mich auch durch Brüder und Schwestern ermutigen, die Frauen aus Bethlehem, die mir, auch wenn ich das vielleicht nicht so sehe, und gar keinen Blick habe für die Schwiegertochter, für das Gute, was mir Gott auch im Leid schenkt, dass mir dann jemand auch sagt, ja, das hast du doch auch. Guck doch mal darauf. Deswegen ist auch Gemeinschaft so wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, stärken und unseren Blick wieder fokussieren auf das Gute, was der Herr in unserem Leben tut. Wenn man sich vereinsamt und sich nur mit sich und seinen Gefühlen und Umständen beschäftigt, dann landet man bei Naomi in Kapitel 1. Dann denkt man, der Herr ist nur gegen mich, der hat mich auf dem Kicker, ich habe leere Hände, ich habe nichts. Deswegen braucht man einander, man braucht die Frauen in Bethlehem, die einem dann den Fokus wieder neu ausrichten auf den Gott, der auch im Leid dabei ist, der schon alles vorbereitet hat und dann letztlich es auch zum Guten führt. Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Mit Danksagung. Das heißt, gegen sorgenvolle, verbitterte Gedanken, die mich immer tiefer nach unten ziehen, hilft was? Der Blick auf Gott. Und was hilft mir der Blick auf Gott? Gott legt uns eine Last auf, aber hilft uns auch. Deswegen darf ich ihm alles sagen. Ich fokussiere mich auf ihm. Was hilft mir dazu, im Leid mich nicht um mich selbst, um meine Bedürfnisse und um die Umstände zu drehen, sondern auf Gott fokussiert zu sein? Was hilft mir dazu? Das Danken. Mit Danksagung. Gelobt sei der Herr täglich. Und dann direkt nach Kapitel 4, Vers 6, was lesen wir? Der Friede Gottes, der alle Sachen übersteigt, der bewahre unsere Herzen, Jesus Christus. Wir werden gleich ein Lied zusammen singen, der das wirklich auch gemacht hat. Das Lied ist von Martin Rinkert, ist eines der bekanntesten deutschen Lob- und Danklieder. Nun danket alle Gott. Viele wissen aber nicht, welche Situation er dieses Lied gedichtet hat. War während des Dreißigjährigen Krieg. Er war Pfarrer in Eilenburg in Sachsen-Anhalt. Er hat jeden Tag durch Pest und Krieg jeden Tag mehrere 10, 20, manchmal 100 Leute beerdigt. Er war an Totenbetten, jeden Tag. Er hat Unmenschliches geleistet. Das, was wir in den letzten 2 Jahren mit der Pest, der Pandemie erlebt haben, war nichts im Vergleich zu dem, was der damals im Dreißigjährigen Krieg erlitten hat. Und er hat sich nicht distanziert, sondern hat die Menschen besucht. Was hat dieser Mann, dieser Pfarrer, gemacht, jeden Mittag mit seiner Familie? Er hat das Lied gedichtet, gesungen bzw. gebetet aus Jesus Sirach. Und danket alle Gott mit Herzen, Mund und Ehren, der große Dinge tut. Er hat dann später dem deutschen Volk eines der schönsten Lob- und Danklieder gedichtet. Er hat dem Herrn, auch in dieser schrecklichen Zeit, hat er den Herrn täglich gelobt. Und das hat ihm geholfen, die Lasten, die Gott ihm aufgelegt hat, zu tragen. Ich schließe mit dem Endpunkt dieses wunderbaren Buches. Und das hat einen Namen, das Ende dieses Buches. Es wird nämlich vielleicht mancher sagen, ja, ist alles schön, was du gesagt hast. Es gibt immer was Gutes zu sagen, aber häufig sehe ich das nicht. Und mir fällt einfach auch nichts ein, Gott, wofür ich Gott danke. Dann hilft das Ende dieses Buches. Es ist ein wunderbares Ende. Nämlich endet mit David, im Stammbaum. Und dieser Stammbaum endet mit David. Nicht zufällig, vorher wird er auch nochmal erwähnt in Vers 17 und dann nochmal in Vers 22. Ich habe ja schon gesagt, der Name Erlöser spielt, oder Erlöser spielt ja eine wichtige Rolle im Buch Ruth. Dass jemand mich in einer totalen, bedrängten Situation erlöst und mir hilft. Und hier wird vorweggenommen, letztlich nicht David, obwohl er natürlich für die Geschichte des Volkes Israel eine große Rolle spielt, sondern ja, der Sohn Davids, der Nachkomme, auch schon in den letzten Predigen davon gehört, Psalm 2. Samuel 7, wo David die wunderbarste Verheißung bekommt, nämlich aus seiner Familie wird ein Erlöser kommen, ein Sohn, ein Nachkomme. Der wird Israel für ewig und ewig erlösen und befreien. Hier wird deutlich, wer der wahre Erlöser ist und der wahre Löser. Nicht Boas, nicht Obed, auch letztlich nicht David, sondern der Sohn Davids. Und deswegen ist dieses Buch wirklich ein Evangelium, eine gute Nachricht für jeden. Auch wenn du vielleicht denkst, ich kann gar nichts loben, mir fällt nichts ein, mir fällt das Danken so schwer und das Loben erst recht. Dann schau auf den Gekreuzigten, schau auf den Sohn Davids, der sein Leben für dich gegeben hat. Dann häng dich an diesen Anker, der dich trägt und hält. Und dann halte dir vor Augen die Liebe Gottes, die sich in seinem Sohn Jesus Christus zeigt. Paulus fragt in Römer 8, Vers 31, ist Gott auf meiner Seite? Wir haben schon gesehen, Anfang Kapitel 1, Buch Ruth. Naomi hat den Eindruck, Gott ist gegen mich. Vielleicht hast du das auch. Aber woran kannst du sehen, dass Gott auf deiner Seite ist, dass er gut es mit dir meint und es auch gut mit dir macht? Ist Gott auf meiner Seite? Natürlich. der, der sein eigenes Sohn für mich hergibt, wird er uns mit ihm nicht alles schenken. Jesus ist dein Erlöser, auch wenn du keinen Boas hast, keine Ruth und auch keinen Obed. Du hast Jesus und das reicht im Leben und im Sterben. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus, danke für dieses wunderbare Buch, Ruth, das uns ermutigt, unseren Blick auf dich, den lebendigen Herrn, zu richten, der uns lieb hat, der uns Gutes tut und der uns nie alleine lässt und der unser Leben zu einem Ziel bringt, das frei ist von Leid, von Tränen, von Not, von Sünde, von Ungerechtigkeit, von Unglück, von Tod und Krankheit. Herr, wir werden es gut haben bei dir. Deswegen wollen wir uns an dich hängen, mit jeder Phase unseres Lebens. Dich, unseren Löser und Erlöser. Amen.
Vater im Himmel, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Segne vor allen Dingen die Kranken, aber auch die Schwerkranken. Und sei du bei ihnen in ihrer Not. Gib ihnen das, was sie brauchen, ganz besonders die Dankbarkeit. Amen.